Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Wir schreiben das Jahr 2222. Andreas hat gerade das absolviert, was man noch vor 200 Jahren höhere Schulbildung oder Abitur nannte. Eine Differenzierung zwischen einzelnen Schultypen, die gibt es schon lange nicht mehr. Wozu auch? Das, was man früher als Allgemeinbildung bezeichnet hat, Geschichte, Politik, Geografie, die Naturwissenschaften, die Muttersprache, Englisch als globale Kommunikationssprache, all das wird innerhalb weniger Jahre ganz bequem auf der Lernliege in eine Art Wachkoma-Zustand quasi injiziert. Maximal 2 Stunden pro Tag, mehr verträgt das menschliche Gehirn nicht. Schulen im klassischen Sinne gibt es auch schon lange nicht mehr. Ich meine, mit anderen Menschen auf engstem Raum zusammenhocken. Wie gefährlich ist das denn? Und dann erst der Schulweg, mitten durch die immer unwirtlich werdende Umgebung. Und wie soll man dorthin gelangen, wo es doch kaum noch Individualverkehr und öffentlichen Nahverkehr gibt? Schulbücher gibt es ebenso wenig wie andere gedruckte Bücher. Ich meine, was war das früher für eine Verschwendung kostbarster Ressourcen? Wälder wurden für das Papier abgeholzt. Die Druckertinte bestand aus Farbstoffen, Harzen, Tensiden, Fungiziden und sonstigen Bindemitteln und natürlich aus Wasser. Nicht zu vergessen die Energie, die für den Druckvorgang und die Verteillogistik der Druckerzeugnisse verschwendet wurde. Einmal auf Papier gedruckt, ließ sich die Farbe nicht mehr in ihre Grundbestandteile zerlegen, um sie im industriellen Maßstab zu recyceln. Überhaupt ist die Recyclingindustrie zu einer Schlüsselindustrie geworden, zusammen mit der Agrarindustrie und ihren von der Außenwelt hermetisch abgeschotteten, absolut keimfreien Produktionsanlagen und nicht zu vergessen der Energiewirtschaft. Die Recyclingquote bei Non-Food-Artikeln liegt mittlerweile bei 95% und die Industrie arbeitet intensiv an einer Erhöhung dieser Quote. Seit man erkannt hat, dass Bodenschätze wirkliche Schätze sind und dementsprechend für überlebenswichtige Güter genutzt werden. Für alles andere nutzt man den recycelten Rohstoffkreislauf. Wer noch Bücher zu Hause hat, der hütet sie wie seinen Augapfel. Meine Familie hat sogar noch eine Brockhaus-Enzyklopädie und dann noch die letzte gebundene 21. Auflage, die zwischen 2005 und 2006 auf den Markt kam. In der Luxusausgabe mit Goldschnitt. Das Wissen der Welt in 30 Bänden auf 24.500 Seiten. Einer meiner Vorfahren, er hieß übrigens auch Andreas, hat sogar mehrere Bücher geschrieben über Autos mit Benzinmotor. Eigentlich unvorstellbar, dass es das früher mal gab. Und dann über lebenslanges Lernen. Unglaublich, wie rückständig und zeitaufwendig damals gelernt wurde. Naja, ich meine, sie wussten es wohl nicht besser vor 200 Jahren. Ein Buch von ihm fand ich aber wirklich spannend. Es ging um Lehre 4.0 und dabei schwerpunktmäßig um die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Ein paar Tendenzen hat er schon damals ganz richtig prognostiziert. Zum Beispiel das exponentielle Wachstum des Wissens auf der Erde. Damals war man allerdings erst am Anfang der Exponentialkurve. Die Halbwertszeit des betrieblichen Fachwissens betrug noch 4 Jahre. Beim IT-Fachwissen waren es 1,5. Und damals konnte man die pro Jahr erzeugte Datenmenge auch noch in Zettabyte messen. Heute reichen nicht einmal Jottabyte, also 1000 Milliarden Terabyte. Allein die Wachstumsrate zwischen 2020 und 2035 betrug mehr als 4.400%. Und wir leben jetzt in 2222. Was hat mein Vorfahre noch vorhergesehen? Zum Beispiel, dass die vor 200 Jahren vorherrschenden postmodernen Unternehmensformen mit Ausprägungen wie New Work, New Learning und agilen Projekten irgendwann in naher Zukunft metamodernen Unternehmensformen weichen werden, die fluiden Organisationen hervorgebracht haben. Im Grunde genommen hat sich daran nichts geändert oder sagen wir nicht viel geändert, da sie ja in der Lage waren, sich schnell den sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen, auch in ihrer Unternehmensstruktur und den jeweils vorherrschenden Arbeits- und Lernformaten. Nur, dass diese Veränderungen so schnell geworden sind, dass sie Einzelne in ihrer Komplexität nie begreifen können. Deshalb sind die wichtigsten Unternehmensbereiche die Think Tanks. In ihnen sind die klügsten Köpfe vereint. Sie bestimmen die Leitlinien, an denen sich die einzelnen Unternehmen ausrichten. Eine andere Forderung, die mein Vorfahre Andreas in seinem Buch damals postuliert hat, waren unternehmens- und wissenschaftsübergreifende internationale Wissensdatenbanken, die jedem zugänglich sind. Die ersten Ansätze dazu gab es damals schon. Obwohl der Wissenszuwachs nach heutigen Maßstäben 200 Jahre später ja noch wirklich überschaubar war. Dennoch, schon damals war die Berufswelt derart komplex, dass sie von Einzelnen nicht mehr überschaubar war. Von Managern nicht, von Beratern nicht und von Ausbildern schon gleich gar nicht. Ausbilder, damals gab es sie ja noch. Die ewig Gestrigen unter ihnen haben die Ausbildung noch im Geiste der alten Meister betrieben. Nein, nicht der großen Maler, sondern der alten Handwerksmeister. Diese Meister beherrschten noch ihr Handwerk, das sich von Generation zu Generation weiterentwickelt hat. Ja, wenigstens ein wenig. Disruptive Veränderungssprünge gab es da noch nicht. Die Meister zeigten den Lehrlingen die notwendigen Handgriffe und die Lehrlinge übten so lange, bis sie es nachmachen konnten. Mehr oder minder gut. Diese Form der Ausbildung hatte aber schon vor dem Millennium ausgedient. Zum Teil sah man sie noch in sehr alten, traditionell geprägten Manufakturen und Handwerksbetrieben. Aber selbst wenn sich die Fertigungsschritte nicht wesentlich verändert haben, eines hat sich sehr stark verändert: die Generationen der Lehrlinge, der Auszubildenden. Waren die Babyboomer, also die Nachkriegsgeneration so bis 1965, noch diszipliniert und eher unkritisch? Sie haben sich für ihr Unternehmen ja quasi aufgeopfert, um die nächste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen. Dann war das bei der nächsten Generation, der Generation X, schon anders. Die zwischen 1965 und 1980 geborenen Menschen zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Arbeit nicht unbedingt als das Zentrum ihres Lebens ansahen. Sie haben, auch wenn man es damals noch nicht so nannte, auf eine Art Work-Life-Balance geachtet. Dennoch waren sie engagiert, wenn es sich für sie ausgezahlt hat. Die Generation Y, also die Geburtsjahrgänge 1981 bis 1995, die sind eher unabhängig. Ihre Arbeitsmoral hängt auch davon ab, ob die 35-Stunden-Woche im Betrieb eingeführt ist. Sie sind ungeduldig, wenn es um das Karrierewachstum geht und kündigen auch schon mal, wenn der nächste Karriereschritt auf sich warten lässt. Aber diese Generation wusste mit Informationsbeschaffungsprozessen, boah, was für ein Wortungetüm, also sie wussten damit umzugehen. Ihnen musste man nicht mehr jeden Arbeitsschritt vorgeben. Mit Taylorismus hatten sie es nicht so. Das galt auch für die Ausbildung. Schon sie wollten mehr Mitsprache. Und die Generation, die heute, also damals, ich meine 2022, ausgebildet wurde? Bleiben wir der Einfachheit halber einmal bei dieser Zeit. Es ist die Generation Z. Diejenigen, die von 1996 bis 2010 geboren wurden. Die erste Generation, die mit Tablet und Smartphone aufgewachsen ist, technisch kompetent, durchaus ehrgeizig und neuen Arbeitsformen wie New Work und agilem Arbeiten durchaus aufgeschlossen. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es einmal eine Zeit vor Social Media gab. Sie sind die Digital Natives. Und genau das ist jetzt die Generation, die wir heute ausbilden. Und um das tun zu können, müssen wir sie verstehen, uns auf sie einlassen, sie so akzeptieren, wie sie sind, ihre Bedürfnisse und Wünsche erkennen und sie in unser Tun, also die Ausbildung, einfließen lassen. Und was hat das jetzt für Konsequenzen im Umgang mit ihnen, während und nach der Ausbildung? Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere Ausbilder zeigen, sondern selbst als Beispiel dienen. Ich unterrichte unter anderem Medienpädagogik. Was bringe ich als Ausbilder, Referent oder Dozent mit? Ein Studium der Pädagogik, eine Ausbildung zum Lerncoach und seit Jahrzehnten Medienerfahrung. Angefangen als Personalmanager in der Druckindustrie, Jahrzehnte Erfahrung als Headhunter in der Druckverlags- und Medienwelt, einen journalistischen Hintergrund, Erfahrung als Produzent hochwertiger Videos und Tonträger schon Mitte der 90er. Ich war danach Blogger, schreibe Bücher, bin seit Jahrzehnten auf diversen Social-Media-Plattformen aktiv und betreibe einen Podcast zum Thema lebenslanges Lernen. Mehr Erfahrung und Know-how geht für den Job eigentlich nicht. Ich bin sozusagen Medienmacher fast der ersten Stunde. Und trotzdem, jeder Einzelne, der mir als Teilnehmer, ich lasse das jetzt mal mit dem Gendern, also der mir als Teilnehmer gegenüber sitzt, hat spezifische Kenntnisse und Erfahrungen in einzelnen Bereichen, in denen er mir weit überlegen ist. Sei es, dass er als Influencer auf YouTube Geld verdient, dass er natürlich die einzelnen Social-Media-Kanäle noch viel intensiver nutzt als ich, dass er Kommunikationsplattformen wie seine Westentasche kennt oder als IT-Spezialist schon fast als Nerd zu bezeichnen ist. Und wenn ich jetzt daran denke, dass sie alle zusammen über eine herausragende Schwarmintelligenz verfügen, dann habe ich fachlich schon verloren. Soll ich vor diesem Hintergrund jetzt gegenüber den Teilnehmern den großen Dozenten, Ausbilder oder Meister rauskehren? Dann habe ich auch menschlich verloren. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Das berufliche Wissen, das ich als Ausbilder vermittle, ist schneller veraltet, als ich gucken kann. Ich habe schon vorhin gesagt, die Halbwertszeit des beruflichen Wissens beträgt gerade mal 4 Jahre. Vom IT-Fachwissen ganz abgesehen. Das bedeutet, dass das, was ich zum Beginn der Ausbildung zum Besten gebe, am Ende der Ausbildung vielleicht gar nicht mehr aktuell ist. Und diese Halbwertszeit wird immer schneller sinken. Vielleicht ist sie in 5 Jahren nur noch 3 Jahre, in 10 Jahren nur noch 2 Jahre. Ich weiß es nicht. Also muss ich als verantwortungsbewusster Ausbilder 2 Dinge tun. Ich muss die Lernkompetenz der Auszubildenden stärken und sie für das lebenslange Lernen motivieren. Und ich muss zweitens dafür sorgen, dass die Auszubildenden sich die für ihre Tätigkeit erforderlichen Informationen nicht nur beschaffen können, sondern sie im beruflichen Kontext auch umsetzen können. Und eine dritte Kompetenz muss ich ebenfalls fördern: die Teamfähigkeit. Die Rolle des Einzelkämpfers in Unternehmen hat ausgedient und sie wird auch nicht mehr nachbesetzt. Nur schlagkräftige Teams sind zukünftig in der Lage, die Komplexität anspruchsvoller Aufgaben und betrieblicher Prozesse zu bewältigen. Meine Rolle als Ausbilder hat sich also gravierend verändert. Vom allwissenden Unterweiser hin zum Coach, Lernprozessbegleiter und Mentor. Als Ausbilder habe ich weniger nur die Aufgaben und Zielsetzungen im Auge, sondern die Person des Auszubildenden. Wie kann ich es erreichen, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, Teamgeist zu entwickeln, Lernbereitschaft zu zeigen, selbstbewusst und engagiert zu agieren, unabhängig der zum Teil veralteten Fachinformationen, die in der Abschlussprüfung abgefragt werden? Leider verändern sich die fachlichen Lerninhalte lange nicht so schnell wie die betrieblichen Prozesse. Auf die Prüfung muss er, also der Auszubildende, sich selbst vorbereiten. Mit gut aufbereiteten Medien, die ich ihm als Unternehmen, als Ausbilder natürlich zur Verfügung stellen muss. Standardlektüre tut es da eher nicht. Aber wir leben ja in einer Medienwelt. Das alles kann ich im Prinzip nur als Vorbild erreichen. Ich muss den Auszubildenden auf Augenhöhe begegnen und so ihren Respekt verdienen. Ich muss sie inspirieren, ihnen den Sinn ihres Handels nahebringen, gemeinsame Ziele setzen und sie in ihrer Gemeinschaft fördern. Und ich muss sie geistig anregen, intellektuell fordern, sie ermutigen, sich selbst innerhalb der Ausbildung einzubringen, zum Beispiel durch interessante Projekte, und ich muss ihnen den Freiraum gewähren, ihre Kreativität auszuleben. Und das Ganze individuell. Jeder Auszubildende ist in seiner Art einzigartig. Ich kann sie nicht alle nach dem gleichen Schema begleiten und fördern, sondern sie mit all ihren Stärken und Schwächen, aber auch ihren Wünschen und Erwartungen individuell akzeptieren. Das heißt, ich muss ganz gewaltig an meinem eigenen Mindset schrauben. Mir nicht nur dessen bewusst sein, sondern es auch umsetzen. Vor dieser Aufgabe stehe ich jetzt selbst. Nach 40 Jahren, in denen auch ich in der Rolle als Lehrender zum Teil ganz anders agiert habe, traditionell halt. Und je länger ich an meinem neuen Buch schreibe, desto mehr wird mir bewusst, wie schnell sich die Zeiten ändern. Wie viel Neues ich auch in meinem angestammten Metier dazulernen muss, es bewerten muss, auf Praxistauglichkeit überprüfen muss, bevor ich es in meinen Seminaren, Workshops oder Coaching vermittle. Und bevor ich es vergesse, was macht eigentlich Andreas im Jahre 2222? Er beginnt doch gerade mit der beruflichen Qualifikation. Wie wird es bei ihm ablaufen? Es ist mir, ehrlich gesagt, egal. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich, wenn ich Ausbilder auf ihre neue Rolle vorbereiten darf. Natürlich auf Augenhöhe. Um das Jahr 2222 kümmere ich mich später, wenn es soweit ist.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.